Also großer neuer Abschnitt im Buch, über Großkapitel 6, östlich vom Regenbogenfluss. Und die Teilüberschrift ist, die kleine Überschrift, mit Ardok nach Dangria. In der grauen Morgendämmerung folgten Thiuri und Piak einem Flusslauf. Weingärten bildeten die Böschung am anderen Ufer. Das muss Ardoks Land sein, vermutete Thiuri. Ein Stück entfernt stand ein großes Steinhaus, daneben Scheunen und Ställe aus Holz. Die Freunde betraten die Brücke, die den Fluss überspannte, und verweilten kurz, um sich umzusehen. Die Menschen dort waren bereits aufgestanden. Hinter einigen Fenstern brannte Licht und Wortfetzen, Wiehern und andere Geräusche klangen herüber. Es ist doch schon wieder was. Ja, leck mich doch. Ah, super. Gut, gut. Nein, geht weiter.
Meine Schwester wollte wieder Unsinn machen und eine Stunde.
Ja. So, geht direkt weiter. Geht weiter. Die Menschen dort waren bereits aufgestanden. Hinter einigen Fenstern brannte Licht und Wortfetzen, Wiehern und andere Geräusche klangen herüber. Während sie noch auf der Brücke standen, trat aus dem Wohnhaus ein hochaufgeschossener Mann ins Freie, der in der rechten Hand einen großen Hammer und unter dem linken Arm eine Kiste trug. Er bemerkte sie, sagte jedoch nichts und kam auch nicht zu ihnen herüber. Er stellte die Kiste ab, kramte kurz in ihr und begann, einen Fensterladen zu reparieren. Piak und Thiuri gingen zu ihm. »Guten Morgen«, grüßten sie. Der Mann hämmerte geräuschvoll, unterbrach aber trotzdem seine Arbeit für einen Moment und fragte, »Was habt ihr gesagt?« »Guten Morgen«, wiederholten die beiden. »Danke, euch auch«, antwortete der Mann und begann wieder zu hämmern. Diesmal so energisch, dass es unmöglich wurde, sich zu verständigen. Nach einer Weile jedoch legte er den Hammer in die Kiste zurück, betrachtete die beiden und sagte, »Ihr seid aber früh unterwegs. Wer seid ihr? Ich habe euch noch nie gesehen.« »Wir kommen aus den Bergen«, sagte Piak. »Oho, dann sicher von der anderen Seite der Berge.« »Das kommt nicht oft vor.« Der Mann zog die Hose hoch und musterte sie aufmerksam. Er war eine auffällige Erscheinung mit wilden, langen, gelbgrauen Haaren und Bart und vorstehenden Augenbrauen. »Ist dies Ardoks Haus?« fragte Thiuri. »Richtig geraten, das ist Ardoks Haus im Schatten der großen Berge. Seid ihr nur gekommen, um das zu fragen?« »Wir würden gerne mit Ardok reden«, sagte Thiuri. »So, Ardok wollt ihr sprechen. Denkt ihr etwa, dass der Herr schon aufgestanden ist, so früh am Morgen?« »Wäre er das nicht, so hätten ihn euer Hämmern sicherlich geweckt«, warf Piak ein. Der Mann musste lachen. »Da hast du recht«, sagte er. Aber wieso glaubt ihr, dass er um diese Uhrzeit schon zu sprechen ist? Das wollten wir euch ja fragen, entgegnete Thury. Warum wollt ihr ihn sprechen? Taki schickt uns, sagte Thury. Er hat uns Adoks Namen genannt und uns gesagt, wo wir ihn finden können. Ach ja, Taki, wie geht es dem alten Wirrkopf? Er wollte heiraten und wieder in den Bergen leben, anstatt hier zu bleiben und gutes Geld zu verdienen. Er hat geheiratet, sagte Piak, und es gefällt ihm gut in den Bergen. Ausgezeichnet, sagte der Mann. Der eine auf dem Berg, der andere im Tal. So hat jeder seinen Platz. Außer den Rastlosen, die nirgends Ruhe finden, und den jungen Leuten, die auf Abenteuer aus sind. Ich ziehe auch gern umher, aber ich gehe nicht mehr weit von zu Hause fort. Naja, schließlich habe ich hier meine Pflichten. Ich muss mein Gut bestellen und für die Leute sorgen, die von mir abhängig sind. Dann seid ihr Adok, rief Piak. Der bin ich tatsächlich. Was dachtest du denn, dass ich ein Langschläfer sei, der andere die Arbeit machen lässt? Ich bin immer als Erster auf den Beinen. Doch nun erzählt mir, was ihr auf dem Herzen habt. Die Jungen brachten ihr Anliegen vor. Nun, da habt ihr aber Glück, sagte Adok. Ich fahre gerade heute nach Dangria. Der Wagen wird bereits beladen. Nur, er ist so voll mit Waren, die auf dem Markt verkauft werden sollen, dass da nicht einmal mehr eine Maus ein Plätzchen findet. Aber nur die Ruhe. Ich habe noch ein paar Pferde, die mal wieder ein wenig Auslauf brauchen. Ich selbst reite auch. Mein Knecht Dirik lenkt den Wagen. Ihr könnt als Begleiter mitkommen, jeder auf einem Pferd. Ich nehme in letzter Zeit immer mehr Leute mit als nötig. Das ist sicherer, wisst ihr? Und dann könnt ihr mir auf dem Markt gleich beim Abladen helfen. Was haltet ihr davon? Abgemacht? Könnt ihr überhaupt reiten? Nein. Piak wand sich unbehaglich. Ich habe schon mal auf einem Pferd gesessen, sagte Thury vorsichtig. Wohl auf einem dieser Bergponys, bei denen man mit den Füßen immer den Boden berührt. Aber es wird schon gehen. Ich werde euch ein paar ruhige Tiere geben. Nun, was meint ihr? Die Jungen waren einverstanden, obwohl Piak bei dem Gedanken reiten zu müssen, besorgt dreinsah. Adok fragte noch, ob sie schon gefrühstückt hätten, und wenngleich das der Fall war, schlugen sie seine Einladung nicht aus. Wenig später waren sie reisefertig. Der Knecht fuhr einen großen, von zwei Pferden gezogenen Planwagen vorsichtig über die Brücke. Zwei weitere Knechte führten Reitpferde herbei. »Steig auf«, sagte Adok und blickte Piak dabei spöttisch an. Dieser flüsterte Thury zu, »Ich werde es versuchen müssen. Schließlich will ich doch Schildknappe werden.« Er bestieg sein Pferd mit Mühe, aber ohne zu zögern. Dann ritt er mit ängstlichem Gesicht ein paar Runden über den Hof. Adok gab ihm lautstarke Anweisungen und achtete nicht auf Thury, der inzwischen ebenfalls ein Pferd bestieg. Er saß bereits im Sattel, als Adok wieder nach ihm sah. »Nein«, rief der Gutsbesitzer seinem Knecht zu, »nicht Zephilwen. Sie ist zu temperamentvoll für einen unerfahrenen Reiter. Ich habe dir doch gesagt, dass du ihm den braunen Fuchs geben sollst.« »Aber er sitzt doch schon oben«, sagte der Knecht. »Komm wieder runter«, begann Adok, verstummte aber und beobachtete Thury, wie dieser zu Piak galoppierte. »Hm«, brummte er schließlich, »dann lass ihn.« Sie brachen auf. Piak hielt sich am Sattel fest und beobachtete argwöhnisch die Ohren seines Pferdes. Nach einer Weile sagte er, »Es geht so, aber ich kann nicht sagen, dass es mir gefällt. Ich laufe lieber.« »Man gewöhnt sich daran«, lachte Thury. Adok, der an der Spitze ritt, zügelte sein Pferd und wartete, bis sie neben ihm waren. »Woher kommst du, Martin?«, fragte er Thury. Aus einem Dorf auf der anderen Seite der Berge, antwortete der Jüngling. Aha, du sitzt im Sattel wie ein erfahrener Reiter. Du bist schon öfter geritten. Ja, sagte Thjuri, so ab und zu. Ha, ab und zu. Auf was für Pferden denn? Zephilwen ist ein prachtvolles Tier, aber brav ist sie nicht. Ich habe Ardanwen geritten, antwortete Thjuri ihm in Gedanken. Ardanwen oder Nachtwind, mit dem Zephilwen nicht zu vergleichen ist. Laut sagte er jedoch, auch auf verschiedenen Pferden, großen und kleinen. So, so, sagte Ardok und schwieg dann. Wie weit ist es denn bis Dangria? Fragte Piak. Heute Mittag will ich dort sein, antwortete Ardok. Sobald du dich an das Pferd gewöhnt hast, reiten wir schneller. Ich sehe die Stadt ja gar nicht, sagte Piak, als er westwärts schaute. Von den Bergen aus konnte ich sie sehen, aber hier ist doch alles flach. Was du flach nennst, sagte Ardok lachend. Ich sehe schon noch ein paar ordentliche Hügel. Und in den Bergen ist die Aussicht immer durch Felsblöcke, Bergspitzen oder Steilhänge beeinträchtigt. Ist dieser Weg etwa nicht schön? Doch, doch, stimmte Piak zu. Er drehte sich im Sattel um und warf einen Blick auf das mächtige Gebirge hinter ihnen. Willst du lieber umkehren? Fragte Thjuri. Nein, oh nein, ganz bestimmt nicht. Was ist das Ziel eurer Reise? Fragte Ardok. Wir wollen uns König Unauwins Reich einmal anschauen, sagte Thjuri. Dann könnt ihr weit und lange reisen, zumindest wenn ihr alles sehen wollt. Und jedenfalls müsst ihr dann das Land westlich vom Regenbogenfluss besuchen. Das ist das Herz von Unauwins Reich. Hier herrscht er doch auch, wunderte sich Thjuri. Natürlich, aber östlich des Flusses ist es nicht mehr so, wie es einmal war. Simon, hör doch mal auf, da rumzuspielen. Vorher und nachher gerne, solange wir vorlesen, bitte nicht. Hier herrscht er doch auch, wunderte sich Thjuri. Natürlich, aber östlich des Flusses ist es nicht mehr so, wie es einmal war. Seit der Fehde zwischen Unauwen und Evian kommen immer seltener Ritter des Königs hierher. Weiß noch jeder, was eine Fehde ist? Ein Streit. Fehde ist Streit.
Nein. Okay.
Die werden natürlich im Süden gebraucht, zur Verteidigung der Grenzen. Aber, naja, davon wisst ihr nichts. Dann erzählt es uns, sagte Thjuri. Besser nicht. Ihr müsst alles selbst entdecken, damit ihr euch eine Meinung bilden könnt. Wie dem auch sei, dieser Weg ist nicht mehr so sicher wie früher. Ja, manchmal liegen hier sogar Räuber auf der Lauer. Die Freunde blickten zu dem Pfeilköcher, den Ardok auf dem Rücken trug, und begriffen nun, warum er ihn mitgenommen hatte. Pfeilköcher, weiß das wohl jeder, was es ist? Aber man kann sich's glaub denken, was könnte denn auf dem Rücken haben, wenn Gefahr ist?
Armbrust?
Ein Pfeilköcher.
Ah, ein Pfeil und Bogen.
Ein Pfeilköcher, also offen gesagt weiß ich es auch nicht hundertprozentig, aber ich vermute, dass das die Tasche für die Pfeile ist. Den Pfeil und Bogen, oder den Bogen vielmehr hat er wahrscheinlich irgendwo anders. Und der Köcher ist, genau, schnell nach hinten
wo
greifen.
Die Pfeile drin sind.
Ja. Nun, es ist gar nicht schlecht, dass ihr einmal seht, wie es hier aussieht, begann der Gutsbesitzer nach einer Weile wieder. Es müssen mehr Leute über die Berge kommen. Wir sprechen dieselbe Sprache, doch erst jetzt hört ihr sie so, wie man sie aussprechen muss. Wieso? Fragte Thjuri. Du hörst doch den Unterschied. Du hörst doch den Unterschied zwischen deiner Aussprache und meiner. Trotzdem können wir einander gut verstehen. Unsere Aussprache ist jedoch schöner, so wie sie klingen muss. Wer sagt das? Piaks Stimme klang entrüstet Ich sage das, denn es ist die Wahrheit. Weißt du denn nicht, dass ihr in König Dagonauts Reich eure Sprache von uns bekommen habt? Vor Jahrhunderten zogen Ritter unseres Königs über die Berge in euer Land, gründeten Dörfer und bauten Burgen. Sie lehrten die Menschen dort alles, was sie wussten, und schenkten ihnen auch ihre Sprache, die Sprache von Unauwens Reich. Ja, man sagt sogar, dass sie Dagonauts Stadt gegründet haben und dass eure Ritter und Könige von ihnen abstammen. Diese Geschichte habe ich noch nie gehört, sagte Thjuri. Dann wurde es aber höchste Zeit. Und sie ist wahr, ob du es nun glaubst oder nicht. Erzählt uns mehr über Unauwens Reich, bat Piak. Ardok überlegte kurz und schüttelte schließlich den Kopf. Nein, sagte er bedächtig, das tue ich nicht. Du musst es mit eigenen Augen sehen und erleben. Doch seht, die Sonne steigt höher und wir kommen aus dem Schatten der Berge hinaus. Lasst uns schneller reiten. Alle außer Piak, der sich noch nicht sicher genug fühlte, trieben ihre Pferde an. Doch sein Pferd folgte auch ohne sein Zutun dem Vorbild der anderen und setzte sich in Trab, während sein Reiter sich an die Mähne klammerte. Piak gelang es jedoch, im Sattel zu bleiben, und nach einiger Zeit blickte er sogar stolz drein. »Ich werde noch mal ein guter Reiter«, sagte er. Von Piaks Aussichtspunkt aus betrachtet, hatte Dangria wie eine zerbrechliche Märchenstadt gewirkt. Aus der Nähe sah sie hingegen ganz anders aus. Mächtig und beeindruckend waren ihre von Zinnen gekrönte Mauern und die vorspringenden Bastionen, alles errichtet aus riesigen Steinquadern. Da und dort überragten Türme die Mauern, einige massig und schwer, andere schlank und spitz mit kupfernen Wasserfahnen auf dem Dach. »Dies ist die Stadt des Ostens«, sagte Ardok. Piak war tief enttäuscht von dem, was er sah. »Das soll Dangria sein?«, fragte er. »Ich dachte, die Stadt wäre ganz anders.« »Bist du enttäuscht?«, fragte Thjuri. »Ja, diese hohen und dicken Mauern. Ich würde mich eingeschlossen fühlen, wenn ich da wohnen müsste. Findest du sie schön?« »Naja, das würde ich nicht sagen. Aber sie sieht aus wie eine echte Stadt.« »Sieht Dagonauts Stadt auch so aus? Von Mauern eingeschlossen?« »Das habe ich dir doch erzählt. Sie ist anders, auch größer. Aber sie sieht doch sehr ähnlich aus.« »Du kennst Dagonauts Stadt?«, fragte Ardok Thjuri. »Ich bin einmal dort gewesen«, antwortete dieser vorsichtig. »Ist auch Unauwens Stadt wie diese hier?«, fragte Piak den Gutsbesitzer. »Die Stadt König Unauwens gleicht keiner anderen«, antwortete Ardok. »Wie viele Städte gibt es denn in eurem Land?« »Neben Unauwens Stadt noch drei weitere. Die Stadt des Ostens, die Dangria genannt wird, die Stadt des Westens oder der Hafen am Meer und die Stadt des Südens zwischen den Strömen, sie ist die Residenz des Kronprinzen.« »Kronprinz weiß jeder?« Gut. Sie näherten sich der großen Pforte in der östlichen Stadtmauer. Zwei Tauben flogen über ihre Köpfe hinweg, über die Mauer und landeten dann auf einem Turm in der Stadt. »Die brauchen sich nicht eingeschlossen zu fühlen«, sagte Piak. »Es gibt viele Tauben in Dangria«, erzählte Ardok. »Manchmal kommen sogar Brieftauben aus weit entfernten Gegenden. Der Bürgermeister erhält auf diese Weise viele Berichte.« Er runzelte die Augenbrauen und wollte anscheinend noch etwas hinzufügen, behielt es dann aber für sich. »Seid ihr schon oft in Dangria gewesen?«, fragte ihn Thjuri. »Ich komme jeden Monat her«, antwortete der Gutsbesitzer, »manchmal auch öfter.« Inzwischen hatten sie das Tor erreicht. Es war offen, aber im Durchgang standen bewaffnete Wächter an einem Schlagbaum. Schlagbaum, alles klar, weiß man? Sowas wie eine Schranke. Als sie Adok und seine Reisegesellschaft erkannten, öffneten sie jedoch den Schlagbaum sofort und der Hauptmann grüßte sie freundlich. »Guten Tag, Adok«, sagte er. »Wer sind denn heute eure Begleiter?« »Meine Knecht Dirik kennt ihr doch«, erklärte Adok. »Und die sind zwei Jungen aus den Bergen.« »Zwei Jungen, aha«, wiederholte der Torwächter. »Wie heißt ihr?«, fragte er die beiden. »Piak Piakson und Martin Martinson.« »Oh, ihr kommt von der anderen Seite der Berge«, stellte der Torwächter fest. »Was wollt ihr hier?« »Sie wollen sich unser Land ansehen«, antwortete Adok an ihrer Stelle. »Wunderbar«, sagte der Hauptmann der Torwächter. »Es kommen nicht viele Fremde hierher, zumindest nicht aus dem Osten. Ihr solltet zum Bürgermeister gehen, der wird euch sicher herzlich willkommen heißen und euch alles zeigen.« »Ich denke, dass der Bürgermeister wohl etwas anderes zu tun hat, als Reisende herumzuführen«, sagte Adok. »Aber nein, er hat für jeden Zeit«, widersprach der Hauptmann und richtete das Wort wieder an die beiden Freunde. »Wie lange wollt ihr bleiben?« »Das wissen wir noch nicht«, antwortete Thjuri. »Nehmt euch viel Zeit«, riet ihnen der Hauptmann. »Hier lässt es sich gut leben.« Er wandte sich wieder an Adok. »Wo werdet ihr heute übernachten?« »Im Weißen Schwan«, antwortete Adok, »wie immer.« »Die Jungen auch?« »Das müsst ihr sie fragen, guter Mann.« »Wir wissen es noch nicht«, sagte Thjuri. »Wir kennen uns hier nicht aus.« »Haltet euch nur an Herrn Adok. Er weiß, wo man gut essen und trinken kann. Aber ich will euch nicht länger aufhalten. Seid willkommen.« Sie ritten durch das Tor in die Stadt hinein. Piak schaute sich fast die Augen aus dem Kopf, ob der endlosen Häuserfluchten, der breiten und schmalen Straßen, der Mauern und Türme. Er vergaß sogar, sich ängstlich festzuhalten. »Ui«, sagte er, »eine Stadt ist doch etwas Besonderes.« Sie erreichten den Marktplatz, wo sie anhielten. »Gütiger Himmel«, rief Piak, »sieht das toll aus.« Der Platz quoll über von bunten Zelten und Ständen, von Kaufleuten und Käufern. Dieses farbenprächtige, geschäftige Spektakel wurde von einer strahlenden Sonne beglänzt. Weiße Tauben segelten in Schwärmen durch die Luft, landeten und stiegen wieder auf. »Ist das schön«, sagte Piak. Lange konnte er sich nicht umsehen, denn es gab viel zu tun. Adoks Wagen musste entladen und die Pferde sollten ausgespannt werden. Der Wagen verwandelte sich in einen Stand, in dem die Waren vortrefflich präsentiert werden konnten. Die Pferde wurden in einen nahen Stall untergebracht. Die Jungen halfen, wo sie nur konnten, und schließlich sagte Adok, »Das war's. Jetzt ist alles geschafft. Nun seid ihr dort, wo ihr hin wolltet, und könnt gehen oder bleiben, ganz wie ihr wollt.« Die jungen Leute dankten ihm herzlich für seine Hilfe. »Keinen Dank«, sagte Adok, »es war mir ein Vergnügen. Ich habe noch viel zu tun, also lasst uns jetzt Abschied nehmen. Ihr findet mich heute Abend im Weißen Schwan. Ich werde dort Schlafplätze für euch freihalten.« »Wir danken euch«, sagte Thjuri, »aber wir wissen noch nicht, was wir tun werden.« »Oh, glaubt mir, es ist bezahlbar«, lachte Adok. »Reserviert lieber noch nicht«, sagte Thjuri. »Vielleicht kommen wir, vielleicht aber auch nicht.« Sie dankten Adok nochmals und nahmen Abschied. Danach schlenderten sie gemeinsam über den Marktplatz. Am Brunnen in der Platzmitte ließen sie sich nieder, um etwas zu essen. »Wie geht's jetzt weiter?«, fragte Piak. »Wir können uns kurz ausruhen«, sagte Thjuri, »aber wir müssen bald weiter.« »Also bleiben wir nicht hier heute Nacht?« »Nein, wir haben noch einen guten Teil des Tages vor uns«, sagte Thjuri. »Und je schneller wir reisen, desto besser.« »Das stimmt«, sagte Piak. Wenig später fügte er jedoch hinzu, »können wir nicht noch ein wenig durch die Stadt laufen? Dann sehen wir wenigstens etwas von ihr.« Na gut, sagte Thiuri und stand auf. Ich habe nämlich gar keine Lust zu sitzen, flüsterte Piak ihm zu. Ich spüre, dass ich den ganzen Morgen schon gesessen habe. Und wie? Auf einem Pferderücken. Dieser Adok scheint ja ganz nett zu sein, findest du nicht? Ja, sagte Thiuri, und vernünftig ist er auch. Allerdings stimmte Piak zu, er sah sofort, dass du gut reiten kannst. Ob ich es irgendwann auch lerne? Natürlich, antwortete ihm Thiuri, wenn du es oft genug übst. Langsam schlenderten sie über den Platz und betrachteten die angebotenen Wagen. Passt auf, sagte plötzlich eine Stimme hinter ihnen. Sie drehten sich um und bemerkten einen schäbig gekleideten alten Mann hinter sich. Ich sehe, dass ihr hier fremd seid, sprach dieser weiter. Passt auf, es gibt Taschendiebe hier. Haltet eure Börsen gut fest. Dangria ist nicht mehr, was es früher war. Angewidert spuckte er aus und verschwand in der Menge. Was sagst du dazu? Fragte Piak verblüfft. Auf der einen Seite des Platzes befand sich ein sehr großes Gebäude aus gelbbraunem Stein. Die dem Platz zugewandte Seite bestand aus einer mit Zinnen bekrönten Mauer, hinter der ein hoher Turm aufragte. Die Mauer war flach und schmucklos. Sie besaß nur wenige kleine Fenster, aber dafür ein großes Portal mit einer metallbeschlagenen Holztür, zu der eine breite Treppe aus weißem Marmor hinaufführte. Ist das eine Burg? Fragte Piak, der das stattliche Gebäude mit offenem Mund betrachtete. Das ist das Rathaus und die Wohnung des Bürgermeisters, sagte jemand hinter ihnen. Es war derselbe alte Mann, der sie gerade erst vor Taschendieben gewarnt hatte. Der Bürgermeister, fuhr er fort, hat die Treppe letztes Jahr bauen lassen, sehr schön und sehr teuer. Ich möchte sie nicht gerne betreten, oh nein. Er bedachte das Gebäude mit einem abschätzigen Blick, schnaubte kurz und spuckte erneut aus. Oh nein, wiederholte er, drehte sich um und ging gemächlichen Schrittes davon. Was sagst du dazu? Fragte Piak zum zweiten Mal. Thiuri gab keine Antwort, sondern blickte dem alten Mann nach, bis dieser hinter einem Stand verschwunden war. Er mag die Treppe wohl nicht besonders, meinte er schließlich lachend. Aber in seinem Innern wusste er jetzt, dass er nicht länger in Dangria bleiben wollte. Komm, sagte er zu Piak, lass uns gehen. Im Westen wird auch ein Tor sein. Sie überquerten den Platz und kamen dabei an Adoks Stand vorbei. Der Gutsbesitzer selbst war nicht dort, aber sein Knecht Dirik schien gute Geschäfte zu machen. Als er die beiden sah, grüßte er fröhlich und sie blieben kurz stehen, um mit ihm zu reden. Gerade als sie sich verabschieden wollten, kam ein Mann mit Helm auf sie zu. Sie erkannten in ihm einen der Torwächter. »Ha«, sagte dieser, »euch habe ich gesucht, Jungs. Ich dachte mir schon, dass ich euch hier finden würde. Der Bürgermeister würde euch gern sprechen.« Thiuri wunderte sich. »Der Bürgermeister?« »Ja, er hörte, dass Fremde in der Stadt seien und dann auch noch junge Leute. Nun möchte er, dass ihr für kurze Zeit seine Gäste seid.« »Hört, hört«, sagte Dirik, »welche eine Ehre. Unser Bürgermeister ist gastfreundlich, genau wie seine Stadt«, redete der Torwächter weiter. »Und obendrein mag er junge Leute, das weiß jeder. Kommt ihr mit?« fragte er die Jungen. »Das wollen wir tun«, sagte Thiuri, »aber ich muss euch sagen, dass unsere Zeit knapp ist.« »Das ist die Zeit des Bürgermeisters auch«, der Torwächter schien gekränkt. »Und mehr als die eure, denke ich.« »Bitte entschuldigt«, sagte Thiuri. »Wir fühlen uns durch diese freundliche Geste sehr geehrt.« Bei sich dachte er jedoch, dass er lieber nicht mitgehen würde. Es bedeutete nur unnötigen Aufenthalt. Aber den Wunsch eines Stadtoberhauptes konnte man nicht so einfach ablehnen. Also folgten er und Piak dem Torwächter zu dem großen, schönen Gebäude, das sie kurz zuvor bewundert hatten. Sie stiegen die Marmortreppe hinauf und schritten durch das große Portal.